Bewusstsein. Wir befinden uns am Beginn einer tiefgreifenden Wandlung unserer gesellschaftlichen Lebensverhältnisse. Welche Gedanken und Inspirationen können uns dabei helfen, diesen Wandel zu bejahen und zu gestalten? Eine Sendung von Roland Steidl.
Der Juni ist ein Albert-Schweitzer-Monat. Und jetzt kommen wir tatsächlich zur zweiten Sendung, die vielleicht auf den ersten Blick oder aufs erste Hören ungewöhnlich klingen mag. Aber Albert Schweitzer hat bereits 1900 hat er einen Text konzipiert, den er dann in der Kriegszeit des Ersten Weltkriegs ausgearbeitet hat, und veröffentlicht worden ist er, glaube ich, 1923. Das heißt, er ist gut 100 Jahre alt, und das muss man wissen, wenn man ihn hört, vielleicht auch an der Sprache bemerken. Aber ich persönlich halte diesen Text im Grunde für unglaublich aktuell. Schweitzer setzt sich darin, also er heißt im Grunde genommen, hat er mit dem Kulturverfall in seiner Zeit zu tun. Ja? Verfall und Wiederaufbau der Kultur heißt der Text, und was ich jetzt vorlese, ist die Einleitung dazu, der Beginn. Weil er hat natürlich nicht nur am Ersten Weltkrieg, das war ja später, sondern schon vorher bemerkt, dass irgendwie die westliche Kultur schwächelt. Ja? Auch wenn wir daran denken, dass er nach Afrika ging als Arzt. Ja, und er hat das bewusst deswegen getan, weil er meinte, wir können ja diesen armen Völkern, die sich mit unserer differenzierten Lebensart gar nicht auskennen und sie nicht verstehen können, wir können denen ja nicht nur Negatives bringen, also Krankheiten, Alkohol und so weiter, und ihnen die Sachen, die sie haben, abnehmen, also Hölzer exportieren, ja, in unsere Länder, Metalle und so weiter, sondern wir müssen ihnen dafür auch etwas zurückgeben. Und da hat er seine Aufgabe gesehen. Ja? Wir müssen ihnen zurückgeben, Gesundheit, Sorge für sie und so weiter. Aber zunächst einmal ist es eben entscheidend zu analysieren, worin besteht denn nun die Dekadenz, sagen wir ruhig die Dekadenz der westlichen Welt vor über 100 Jahren. Also, Schweitzer ortet im Westen ein Versagen des Denkens. Ja? Das Versagen des Denkens ist der entscheidende Umstand bei dem Kulturniedergang, so sagt er. Und dann setzt er an, die Kulturfähigkeit des modernen Menschen ist herabgesetzt, weil die Verhältnisse, in die er hineingestellt ist, ihn verkleinern und psychisch schädigen. Ich wiederhole diesen Satz. Ja, man kann sagen, das war ja vor 120 Jahren oder was. Nein, das scheint mir für heute genauso zuzutreffen. Die Kulturfähigkeit des modernen Menschen ist herabgesetzt, weil die Verhältnisse, in die er hineingestellt ist, ihn verkleinern und psychisch schädigen. Die Fähigkeit eines Menschen, und jetzt fängt er an, positiv zu definieren, die Fähigkeit eines Menschen, Kulturträger zu sein, das heißt Kultur zu begreifen und für die Kultur zu wirken, hängt also davon ab, dass er zugleich ein Denkender und ein Freier ist. Ein Denkender muss er sein, um überhaupt imstande zu sein, Vernunftideale zu erfassen und zu gestalten. Ein Freier muss er sein, um fähig zu sein, seine Vernunftideale auf das Allgemeine gehen zu lassen. Je mehr er selber in irgendeiner Weise von dem Kampf ums Dasein in Anspruch genommen ist, desto ausschließlicher kommen in seinen vernunftidealen Tendenzen auf eine Verbesserung seiner eigenen Daseinsbedingungen zu Worte. Interessensideale durchsetzen dann die Kulturideale und trüben sie. Es finde einen sehr, 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 sehr spannenden Gedanken. Nicht, wir erleben ja in unserer Zeit, wo es ja nur mehr um Konsum, Konsum, Konsum geht, dass genau ja die Wirtschaft, in der wir leben, das anpeilt. Ja, die Leute sollen für sich was Gutes tun und konsumieren, ob sie was Gutes tun, wissen wir gar nicht. Aber im Grunde genommen, was dabei verloren geht, ist der Blick aufs Ganze. Ja, die Verantwortung für Kultur, für die Gemeinschaft. Und das hat Schweizer bereits vor 120 Jahren gründlich erkannt. Er schreibt weiter jetzt, materielle und geistige Freiheit gehören innerlich zusammen. Die Kultur setzt Freie voraus. Nur von diesen kann sie gedacht und verwirklicht werden. Bei dem modernen Menschen aber ist sowohl die Freiheit als auch die Denkfähigkeit herabgesetzt. Hätten die Verhältnisse sich so entwickelt, dass ein bescheidener und bleibender Wohlstand immer weiteren Kreisen zuteil geworden wäre, so hätte die Kultur davon viel größere Vorteile gehabt als von allen materiellen Errungenschaften, die in ihrem Namen gepriesen werden. Nicht? Das ist starker Tobak, aber wenn man genau nachdenkt, kann man nur zu dem Schluss kommen, er hat recht. Ich wiederhole es nochmal. Hätten die Verhältnisse sich so entwickelt, dass ein bescheidener und bleibender Wohlstand immer weiteren Kreisen zuteil geworden wäre, so hätte die Kultur davon viel größere Vorteile gehabt als von allen materiellen Errungenschaften, die in ihrem Namen gepriesen werden. Das ist in Wirklichkeit ein Frontalangriff gegen die moderne Welt, ja, weil es uns ja nicht darum geht, einen bescheidenen Wohlstand zu haben, der uns erlaubt. Nicht? Und das wäre ja dann der Gegenpol, der uns erlaubt, uns geistig, ethisch, nicht? Das ist ja sein Ansatz zu entwickeln, sondern wir werden immer mehr sukzessive und knallhart zu Egoisten geschult, die nach Möglichkeit nur darauf achten, dass sie selber mehr haben. Ja, ich will mehr, ja, und so weiter. Diese machen zwar die Menschheit als solche freier von der Natur, als sie früher gewesen war. Zugleich aber vermindern sie die Zahl der unabhängigen Existenzen. Es ist wieder sehr interessant, was er jetzt macht. Aus dem Handwerkermeister wird durch die Einwirkung der Maschine der Fabrikarbeiter. Anstelle des selbstständigen Kaufmanns tritt, weil in dem komplizierten modernen Betriebe sich nur kapitalstarke Unternehmungen behaupten können, mehr und mehr der Angestellte. Auch die Kreise, denen ein größerer oder geringerer Besitz oder eine mehr oder weniger selbstständige Tätigkeit erhalten geblieben ist, werden durch die in dem modernen Wirtschaftssystem gegebene Unsicherheit des Bestehenden immer stärker in den Kampf ums Dasein hineingezogen. Nicht, wir können sagen, so ist es. So ist es wirklich auch heute. Und zwar in verstärktem Ausmaß, permanent. Nicht, was jetzt durch Trump und Co. in der Weltwirtschaft inszeniert wird, ist im Grunde genommen eine globale Verunsicherung vieler, vieler, vieler Menschen, ja, im Blick auf ihre Zukunft und auf ihre materielle Sicherheit. Die sich herausbildende Unfreiheit, schreibt Schweizer jetzt weiter, wird noch dadurch gesteigert, dass das Erwerbsleben immer mehr Menschen in großen Agglomerationen vereinigt und sie dadurch von dem nährenden Boden, von dem eigenen Hause und von der Natur losreißt. Damit ist eine schwere psychische Schädigung gesetzt. Das paradoxe Wort, dass mit dem Verlust des eigenen Ackers und der eigenen Wohnstätte das abnorme Leben beginnt, enthält nur zu viel Wahrheit. Ja, ich lasse einen Absatz aus und lese weiter, auch wieder eine Passage, die aus meiner Sicht uraktuell ist. Also Schweizer schreibt, zu der Unfreiheit kommt die Überanstrengung. Seit zwei oder drei Generationen leben so und so viele Individuen nur noch als Arbeitende und nicht mehr als Menschen. Was im Allgemeinen über die geistige und sittliche Bedeutung der Arbeit gesagt werden kann, trifft für sie nicht mehr zu. Die gewöhnliche Überbeschäftigung des modernen Menschen in allen Gesellschaftskreisen hat zur Folge, dass das Geistige in ihm verkümmert. Indirekt wird er schon in seiner Kindheit davon betroffen. Seine Eltern in dem unerbittlichen Arbeitsdasein gefangen, können sich ihm nicht in normaler Weise widmen. Damit kommt etwas für seine Entwicklung Unersetzliches in Wegfall. Später selber der Überbeschäftigung unterworfen, verfällt er mehr und mehr dem Bedürfnis nach äußerlicher Zerstreuung. Die ihm bleibende Muße in der Beschäftigung mit sich selbst oder in ernster Unterhaltung mit Menschen oder Büchern zu verbringen, erfordert eine Sammlung, die ihm schwerfällt. Absolute Untätigkeit, Ablenkung von sich selbst und Vergessen sind ein physisches Bedürfnis für ihn. Als ein Nichtdenkender will er sich verhalten. Nicht Bildung sucht er, sondern Unterhaltung, und zwar solche, die die geringsten geistigen Anforderungen stellt. Wir finden uns da möglicherweise wieder, wenn wir selbstkritisch genug sind. Nicht, man kann natürlich sagen, ja, ich habe genug Geld oder was weiß ich und die gönnen mir jetzt das nächste Event da oder dort. Aber im Grunde genommen sind das alles Formen des Weglaufens von der Konfrontation mit sich selber, von der Möglichkeit, die Welt zu verstehen, besser zu verstehen und sich auch verantwortlich in ihr zu engagieren. Ja, ich mache wieder einen kleinen Sprung. Also er spricht von den Ungesammelten, hat von den Ungesammelten gesprochen. Und dann geht's weiter. Der Geist, den die Gesellschaft der Ungesammelten hervorgebracht hat, tritt als eine stetig wachsende Macht unter uns auf. Eine herabgesetzte Vorstellung vom Menschen bildet sich unter uns aus. An den anderen und an uns suchen wir nur noch Tüchtigkeit des Arbeitenden und finden uns darein darüber hinaus fast nichts mehr zu sein. In Bezug auf Unfreiheit und Ungesammeltheit haben sich die Lebensbedingungen für die Menschen der Großstädte am ungünstigsten gestaltet. Dementsprechend sind sie geistig am meisten gefährdet. Waren Großstädte jemals Kulturzentren in dem Sinne, dass in ihnen das Ideal eines als geistige Persönlichkeit gediegenen Menschen entstand? Heute jedenfalls liegen die Dinge so, dass die wirkliche Kultur vor dem Geiste, der von den Großstädten und Großstadtmenschen ausgeht, gerettet werden muss. Ich finde die Frage, also die Selbst Befragung wichtig, nicht? Wie stehen wir zu diesen Dingen? Wir leben ja, ich denke oft, wir leben ja in einer Zeit der Besessenheit. Ja, wir sind besessen von technischen Entwicklungen. Gestern habe ich mit einem Freund diskutiert über die Frage der permanenten Beschleunigung von allem, nicht? Es muss ja alles immer schneller gehen und wir müssen immer schneller die Daten aus dem Internet abrufen können und was weiß ich. Ja, und Beschleunigung ist tatsächlich der Hebel und der Motor, um für viele Menschen Besinnung, Nachdenken, Muße schlicht und ergreifend zu verhindern. Aber diese Faktoren sind elementar und zentral dafür, dass wir eine kritische Distanz zu der Welt finden können, in der wir leben. Aber was wir brauchen, ja, und das sagt die Philosophie, wie wir sehen, seit weit über 100 Jahren. Und sie sagt es immer wieder, nicht heute sind es Autoren wie Byung-Chul Han oder so Thich Nhat Hanh, die uns darauf aufmerksam machen, also oft Autoren aus anderen Kulturen, die uns darauf aufmerksam machen, dass hier tatsächlich etwas schiefgegangen ist.
Sie hörten Bewusst Sein. Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach. Interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.